SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Außenminister Gassis bricht ein Tabu. Die flankierenden Massnahmen sind für ihn keine rote Linie mehr bei den Verhandlungen mit der EU. Jeder 10. Angestellte muss weg. Der Elektroautobauer Tesla will seine Kosten deutlich senken und langsam aber sicher profitabel werden. Streit um die Asylpolitik in Deutschland. Wer lenkt ein, Merkel oder Seehofer? Und was das Ganze mit den Wahlen in Bayern zu tun hat. Um 13 Uhr, gratis gibt es nichts auf dieser Welt, schon gar nicht die Milliardenbeiträge der UNO-Länder. Wie die Nummer 3 der UNO, Achim Steiner, tagtäglich die Politik von seiner Arbeit überzeugen und so den Hunger dieser Welt ausrotten will, erzählt er uns im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Leu. Schönen Mittag. Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU gehen in eine entscheidende Phase. Wer ist bereit, dem anderen wie viel entgegenzukommen auf dem Weg zu einem EU-Rahmenabkommen? Bis jetzt war die Position des Bundesrates klar, an den flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping wird nicht gerüttelt. Diese Massnahmen hat der Bundesrat als rote Linie definiert. Doch jetzt ist Außenministerin Ignazio Cassis bereit, andere Wege zu suchen und damit der EU entgegenzukommen. Zu den brisanten News aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Rote Linien, das sind Rechtsbereiche, die der Bundesrat von den Verhandlungen mit der EU ausdrücklich ausschließt. Die flankierenden Massnahmen zum Schutz vor Lohndumping gehörten ganz klar dazu, hat Außenminister Ignazio Cassis noch Anfang März an einer Medienkonferenz festgehalten.
Der Bundesrat hat diese rote Linien bestätigt.
Jetzt drückt Außenminister Cassis bei den flankierenden Massnahmen von diesen roten Linien ab. Er reagiert damit auf den Druck der EU, die vor wenigen Tagen via einen ranghohen Diplomaten hat verlauten lassen, die Schweiz müsse sich in dieser Frage bewegen. Sonst werde es in den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen nicht zur Einigung kommen. Bundesrat Cassis hat gestern Abend am Rande einer Veranstaltung gegenüber Radio SRF zu den umstrittenen flankierenden Massnahmen festgestellt.
Da ist es eine fast religiöse Frage beider Seiten.
Um in den Verhandlungen voranzukommen, ist Cassis deshalb neuerdings bereit, sich bei der Frage der flankierenden Massnahmen zu bewegen.
Wir müssen sowohl die EU wie die Schweiz hier bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und kreative Wege zu finden, damit das Ziel der Übung, der Marktschutz, weil darum geht es, auch auf anderen Wege, die vielleicht für den 21. Jahrhundert heute existieren, erreicht wird. Ich glaube, wenn beide Seiten sich diese Mühe geben, ist die Möglichkeit, dass man sich trifft.
Die EU stört sich vor allem an der Regel, dass EU-Firmen entsandte Arbeiter in der Schweiz mindestens 8 Tage vorher anmelden müssen. Bundesrat Cassis könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man diese Frist auf 4 Tage verkürzt und dafür eine App zur Voranmeldung bereitstellt. Das sind völlig neue Töne aus dem Bundesrat. Beim Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, SP-Ständerat Paul Rechsteiner, kommen sie gar nicht gut an.
Es gibt hier überhaupt keinen Grund, jetzt nur, weil die EU sagt, diese Voranmeldefrist passt ihnen nicht, hier nachzugeben und einzuknicken.
Die sogenannte 8-Tage-Regel sei für die Gewerkschaften unverhandelbar, betont Rechsteiner. Ohne sie könnten keine wirksamen Lohnkontrollen durchgeführt werden. Wenn der Bundesrat davon abrücke, werde er nicht mehr mit der Unterstützung der Gewerkschaften rechnen können, macht der SP-Ständerat klar.
Hier gibt es keine Konzession, das ist die Bedingung für die Unterstützung dieses bilateralen Wegs. Es ist auch ein Erfolgsweg. Der Bundesrat hat rote Linien beschlossen und die gelten.
Der Bundesrat gerät damit innenpolitisch in eine ungemütliche Lage. Nach der SVP, die ein Rahmenabkommen mit der EU kategorisch ablehnt, droht nun auch der Support der Linken im Parlament wegzubrechen.
Der Bericht von Philipp Burkhardt. Nun Nachrichten mit Daniel Hubacher und Neuigkeiten zum ehemaligen Raiffeisenbankchef.
Nach der Freilassung aus der Untersuchungshaft hat Pierin Vinzenz gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurückgewiesen. Er werde sich mit allen Mitteln dagegen wehren, heißt es in einer Erklärung des ehemaligen Chefs der Raiffeisenbank. Die Untersuchungshaft sei, Zitat, unnötig und in ihrer Länge völlig unverhältnismäßig gewesen. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat Pierin Vinzenz nach 15 Wochen in Untersuchungshaft gestern unter Auflagen freigelassen. Unter anderem darf Vinzenz das Land nicht verlassen. Die Ermittlungen gegen sämtliche Beschuldigte seien nach wie vor im Gang, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen Pierin Vinzenz wird wegen untreuer Geschäftsbesorgung ermittelt. Das Bündner Parlament untersucht, was für eine Rolle die kantonale Verwaltung bei der Wettbewerbsabsprachen im Bausektor gespielt hat. Mit 115-0 Stimmen hat das Kantonsparlament in Chur die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission beschlossen. Diese besteht aus 5 Parlamentariern aus 5 verschiedenen Parteien. Es ist das erste Mal, dass im Kanton Graubünden eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt wird. Der Bauskandal war Ende April bekannt geworden. Damals teilte die Wettbewerbskommission mit, sie habe mehrere Baufirmen im Unterengadin mit total 7,5 Millionen Franken wegen Absprachen gebüßt. Der Ständerat hat nun das neue Jagdgesetz angenommen mit 28-14 Stimmen. Es sieht vor, dass Wölfe, Biber und Luchse in der Schweiz gejagt werden können. Für den Wolf soll es auch keinerlei Schutzgebiete geben. Die Behörden können künftig nicht nur einzelne Tiere geschützter Tierarten zum Abschuss freigeben, sondern die Dezimierung ganzer Bestände erlauben können. Das Jagdgesetz geht nun an den Nationalrat. Und noch eine weitere Meldung aus dem Ständerat. Die Kleine Kammer steht nicht mehr hinter seiner ursprünglichen Forderung, dass ungenutzte Ställe und Stadel einfacher in Wohnungen umgebaut werden sollen. Die Idee begrüßten zwar beide Räte, aber der Nationalrat hatte zusätzliche Hürden eingebaut. Er wollte Umbauten nur dann zulassen, wenn sie zu einer Verbesserung der Gesamtsituation von Natur, Kultur und Landschaft führt. Diese Forderung ging dem Ständerat zu weit, er lehnt das abgeänderte Geschäft ab. Mit einer neuen Kampagne tritt der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB gegen die Lohndiskriminierung von Frauen an. Mit dem Slogan «Lohngleichheit ist auch dein Bier» soll auch am Stammtisch über das Problem aufmerksam gemacht werden. In mehreren Schweizer Städten wird ab heute in diversen Restaurants und Bars ein extra gebrautes Lohngleichheitsbier verkauft. Obwohl das Prinzip der Lohngleichheit seit 37 Jahren in der Verfassung verankert sei, betrage die Differenz der Durchschnittslöhne zwischen Mann und Frau in der Schweiz immer noch rund 17% und damit mehr als im EU-Durchschnitt, schreibt der Gewerkschaftsbund. Der italienische Außenminister hat den französischen Botschafter nach Rom zum Rapport bestellt. Dies teilte das Außenministerium mit. Grund ist der Streit um das Flüchtlingsschiff Aquarius. Italien hatte dem Schiff mit mehreren Migranten an Bord die Einfahrt in einen Hafen des Landes verwehrt. Ein Sprecher der französischen Regierung warf daraufhin der italienischen Regierung Zynismus und Verantwortungslosigkeit vor. Das Flüchtlingsschiff ist nach 2 Tagen Blockade unterwegs nach Spanien. In der Sahelzone leiden nach Angaben der Vereinten Nationen 1,6 Millionen Kinder unter schwerer Mangelernährung. Fast 6 Millionen Menschen in den afrikanischen Ländern Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger und Senegal hätten nicht genug zu essen. Die Lage sei so ernst wie zuletzt 2012, hieß es, und sie drohe sich weiter zu verschärfen. Die Lebensmittelvorräte der Menschen seien bereits aufgebraucht. Familien sparten am Essen, nahmen die Kinder aus der Schule und verzichteten auf eine grundlegende Gesundheitsversorgung, um Geld für Essen zu haben, sagte der Leiter des UNO-Hilfsbüros. Nur einen Tag vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Russland muss sich Spaniens Nationalmannschaft einen neuen Trainer suchen. Der nationale Verband hat Julián Lopetegui entlassen. Wie der spanische Verbandspräsident sagte, sei die Maßnahme nötig gewesen, weil man vom Entscheid von Real Madrid überrascht worden sei. Lopetegui war gestern als neuer Trainer von Real Madrid vorgestellt worden. Und noch das Wetter. Am Nachmittag fällt stellenweise etwas Regen und zum Teil lockert sich die Bewölkung auf. Morgen scheint überwiegend die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 22 Grad, im Süden 27 Grad.
Doris Leuthardt hat einen. Roger Schawinski hat auch einen Tesla und noch ganz viele andere. Auf jeden Fall ist die hohe Tesla-Dichte auf Schweizer Straßen augenfällig im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Der Tesla als Statussymbol und als ökologisches Statement. Doch bei Tesla harzt es. Rentabel ist die Marke noch immer nicht. Jetzt hagelt es Entlassungen und zwar gleich tausendfach. Massimo Agostinis.
Fast jeden 10. Angestellten stellt Tesla-Gründer Elon Musk auf die Straße. Je nach Berechnung sind das mindestens 3.500 Personen, möglicherweise aber auch mehr. Dass Musk sparen muss, erstaunt nicht. Die Firma hat in ihrer 15-jährigen Firmengeschichte noch nie einen Gewinn erwirtschaftet. Im Gegenteil. Das Unternehmen schleppt einen Schuldenberg von 2 Milliarden Dollar mit sich. In den vergangenen 2 Quartalen verbrannte Tesla jeweils mehr als 600 Millionen. Jene Aktionäre, die nüchtern rechnen und eine Rendite sehen wollen, haben an der letzten Generalversammlung aufgemuckt. Sie wollten den Einfluss von Musk zurückstutzen, sind mit ihren Vorschlägen aber gescheitert. Zum einen, weil Elon Musk selber noch ein zu großes Aktienpaket selber hält. Zum anderen, weil viele Anleger eingefleischte Tesla-Fans sind. Ihnen reicht es, zur Tesla-Gemeinde zu gehören. Der Mammon spielt für sie keine Rolle. Doch Musk hat wohl begriffen, dass er den klassischen Investoren Handfestes bieten muss, nämlich zumindest die Aussicht darauf, dass sich ihre Investition lohnt und er nicht fortfährt, ihr Geld zu vernichten. Deshalb streicht Musk nun Tausende von Stellen und behauptet, nur Doppelspurigkeiten in der Organisation beseitigen zu wollen, und zwar in der Verwaltung. Beobachter glauben hingegen, dass Musk die Zitrone weiter auspresst, um die Anleger zu beruhigen. Die Produktion tastet Musk nicht an, das hätte man auch nicht nachvollziehen können, denn Tesla leidet darunter, die starke Nachfrage nach dem günstigen Basismodell nicht befriedigen zu können. Mal waren es die Batterien, die nicht richtig funktionierten, mal gab es große Probleme in der Produktionsstraße. Jetzt aber, verspricht Musk, funktioniere alles bestens. Man könne die Produktion von 3.500 auf 5.000 Autos im Monat steigern. Im 3. Quartal dieses Jahres werde man Gewinn schreiben. Wer auf den Kalender blickt, stellt fest, gut möglich, dass die jetzt angekündigte Massenentlassung noch vor Beginn des 3. Quartals dazu dient, dieses Versprechen auch erfüllen zu können.
Blick auf die Uhr, gleich 12:42. Hier in wenigen Minuten rechts vorbeifahren ist eben nicht rechts überholen, stimmt. Aber in der Praxis ist der Unterschied nicht ganz so einfach zu belegen. Und danach im Rendezvous Mittag. Warum Innenminister Seehofer CSU mit Kanzlerin Merkel CDU den Hosenlupf sucht. Schöne Strände, tolle Aussicht. Das ist auch Nordkorea, findet Trump. Und Big Business, möglicherweise. Und Fliegen mit Aeroflot heute und vor 10 Jahren. Nicht zu vergleichen, sagt unser Korrespondent in Russland und erzählt uns warum. Kurz vor 1. Doch zuerst Beschaffungen. Ob eine Turnhalle fehlt oder ein Informatiksystem, die Gemeinden, Kantone und der Bund kaufen immer wieder im großen Stil ein. Für 40 Milliarden Franken jährlich. Da geht es also um viel Geld. Welche Firmen sollen es bekommen? Wie müssen die Arbeitsbedingungen sein? Wird die Umwelt genügend geschont? Diese Kriterien werden im Gesetz für öffentliche Beschaffungen festgehalten. Und darum ringt momentan der Nationalrat. Priscilla Imboden zum Stand der Debatte.
Als die Stadt Bern vor einigen Jahren Pflastersteine in der Altstadt ersetzte, wählte sie nicht die billigsten Steine. Das erklärt die grüne Nationalrätin Regula Ritz, die damals Berner Tiefbaudirektorin war.
Die Bevölkerung der Stadt Bern wollte ganz bewusst keine Billigsteine aus China oder Vietnam einschiffen, die mit Kinderarbeit hergestellt wurden.
Sie habe sich nach einer nachhaltigeren Variante umgeschaut und sei bei einer Obwaldner Natursteinfirma fündig geworden. Das neue Gesetz für öffentliche Beschaffungen soll genau solche Einkäufe möglich machen. Nicht nur der Preis soll ausschlaggebend sein, sondern auch weitere Kriterien. Hier beginnt der Streit, denn die Wunschliste ist lang und widersprüchlich. Jede Seite möchte ihre politischen Prioritäten im Gesetz niederschreiben. Die Grünen und Sozialdemokraten möchten etwa weitere ökologische und arbeitsrechtliche Kriterien einbringen. SP-Nationalrat Beat Janz erklärt.
Es geht um die Frage, wie weit können wir Arbeitsbedingungen, die in der Schweiz gelten und auch Kosten verursachen, einfordern.
Da will die Ratsrechte aber nicht allzu weit gehen. Die SVP warnt vor zu viel Regulierung und Bürokratie. Doch auch sie möchte das Gesetz für öffentliche Beschaffungswesen für politische Zwecke nutzen. Etwa mit einem SVP-Antrag, dass Firmen, die Schweizer beschäftigen, bevorzugt werden sollen. Eine Art Inländervorrang also. Silvia Flückiger-Bähni, SVP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied des Gewerbeverbandes, erklärt, es gehe grundsätzlich um gleich lange Spiesse.
Mit den heutigen Gesetzen sind unsere Unternehmen in vieler Hinsicht benachteiligt. Wir wollen, dass unsere Unternehmen mit den gleich langen Spiessen gemessen werden wie die ausländischen Anbieter und Anbieterinnen.
Das solle dadurch geschehen, dass die teureren Schweizer Produktionsbedingungen berücksichtigt würden, nicht aber ökologische und arbeitsrechtliche Kriterien. Die FDP hingegen warnt vor zu viel Kriterien. Sie setze sich für einen möglichst liberalen Wettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen ein, erklärt die freisinnige Nationalrätin Daniela Schneeberger.
Das Beschaffungsrecht soll und kann aber nicht mit allen möglichen politischen Forderungen sozialer, ökologischer oder ausländerrechtlicher Natur überladen und letztendlich zweckentfremdet werden.
Diesem Appell folgte der Nationalrat bis jetzt weitgehend. Anträge für mehr Nachhaltigkeit lehnte der Nationalrat ab, ebenso den Inländervorrang, den die SVP verlangte. Die Beratungen zum Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen laufen heute Nachmittag weiter.
Rechts vorbeifahren auf der Autobahn, das ist verboten. Rechts überholen, sowieso. Das Erstere, also das bloße Rechts vorbeifahren, sollte aber erlaubt sein. Das fand der Nationalrat vergangenen Februar und das findet auch der Bundesrat. Und seit wenigen Minuten nun auch der Ständerat. Er will das Verbot aufheben, mit wenigen Ausnahmen. Wie auch immer, die neue Regel hat auf den Schweizer Strassen gute Chancen. Miriam Fuchs.
Autobahnraststätte Grauholz Süd. Unter der Woche tanken hier vor allem Außendienstmitarbeiter Benzin und Kaffee für die Weiterfahrt. Die Idee, dass rechts vorbeifahren auf der Autobahn erlaubt sein soll, kommt bei diesen Autofahrern gut an.
In Amerika ist das so, da kann man links und rechts vorbei, kein Problem. Ja, nichts dagegen.
Also ich finde das eine ganz gute Idee, weil ich fahre 50'000 Kilometer im Jahr. Und es ist einfach allgemein fahren viel zu viel auch links, viel zu lang links. Und da hat man die Möglichkeit, auch wenn man die Autobahn verlässt oder auch bei einem Stau, könnte man rechts durchfahren.
Es gibt immer viele, die auf der linken Seite einfach schlafen quasi. Und obwohl die rechte Spur frei ist, nicht rechts übergehen, rechts vorbeifahren, bin ich dafür. Rechts überholen hingegen kann natürlich recht gefährlich sein.
Rechts überholen bleibt verboten. Rechts vorbeifahren aber soll auf Schweizer Autobahnen in Zukunft erlaubt sein. Der Ständerat hat sich heute für die neue Regel ausgesprochen und ist damit dem Nationalrat und dem Bundesrat gefolgt. Mit der neuen Regel könnten die Autobahnen besser ausgelastet werden, sagt der FDP-Ständerat Hans Wicki.
Heute verzeichnen wir bereits auf dem Nationalstrassennetz schon über 24'000 Staustunden pro Jahr. Und dass diese die Wirtschaft belasten, sollte meines Erachtens unbestritten sein. Davon sind Gewerbetreibenden, unzähliger KMU und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv betroffen.
SP-Ständerat Claude Janjak vertrat die Mehrheit der vorberatenden Kommission, die sich gegen die Lockerung ausgesprochen hatte.
Es sind Sicherheitsbedenken. Diese konnten eigentlich auch nicht ausgeräumt werden. Also es hat uns irgendwie gefehlt, die Erklärung, weshalb man früher dagegen war und jetzt sich plötzlich etwas in der Position geändert haben sollte.
Trotz dieser Bedenken, die neue Regel könnte bald eingeführt werden. Der Bundesrat lässt nämlich bereits Vorschläge dafür ausarbeiten. Im Herbst will er sie den Parteien und Verbänden zur Stellungnahme vorlegen.
Und nun im Rendezvous nach Deutschland. Dort gibt es einen bemerkenswerten Streit in der noch jungen Bundesregierung. Und zwar zwischen der Kanzlerin und ihrem Innenminister. Zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, also zwischen der CDU und ihrer Partnerin CSU. Peter Vögel in Berlin, für alle, die sich nicht wie Sie tagtäglich mit der deutschen Politik beschäftigen, worüber streiten denn Merkel und Seehofer derzeit?
Ja, es geht wie im letzten Beitrag auch um rechts vorbeifahren, aber um politisch rechts vorbeifahren, politisch gesprochen und konkret. Es geht um einen Migrationsmasterplan von Innenminister Horst Seehofer. Dieser Plan umfasst 63 Punkte und in einem einzigen, aber sehr wichtigen Punkt gibt es Streit zwischen Merkel und Seehofer. Seehofer will alle Asylbewerber an der Grenze abweisen, wenn sie in einem anderen EU-Land schon in der elektronischen EU-Fingerdatenbank Eurodac registriert worden. Das hätte im vergangenen Jahr 60'000 von insgesamt 200'000 Asylbewerber betroffen. Und diese 60'000 Asylgesuche plus vielleicht Rekurse vor Gerichten, die nehmen die Behörden in Deutschland oft jahrelang in Beschlag. Umgekehrt will Merkel eine europäische Lösung, weil sie fürchtet, dass Griechenland vielleicht kollabieren würde, wenn Deutschland die Grenzen mehr oder weniger dicht macht. Oder dass bei einem deutschen Alleingang Schengen, also ein Grundprinzip der EU, zusammenbrechen würde.
Seehofer stellt sich da also gegen die Kanzlerin. Warum wagt er denn jetzt gerade den Hosenlupf?
Er muss, denn die CSU ist in Panik und im Wahlkampfmodus. Am 14. Oktober wählt Bayern. Die CSU wird die absolute Mehrheit, so die Umfragen seit Monaten, verlieren. Und zwar wegen der AfD. Und deswegen versucht die CSU alles, um das zu verhindern.
Also es geht wirklich darum, der erstarkten AfD letztlich das Wasser abzugraben. Denn dieser Punkt grenzendicht, der lässt sich ja sehr plakativ auch vermitteln.
Genau, denn wenn die AfD in den Landtag kommt, dann verliert die CSU die absolute Mehrheit, die sie fast immer in den letzten Jahrzehnten hatte. Und der Satz des früheren Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, dass rechts von der Union sich keine Partei etablieren sollte, das gehört zum Selbstverständlich der CSU. Aber wie gesagt, trotz enormer Anstrengungen kann die CSU die AfD nicht abhängen. Die CSU macht seit Monaten nur noch Wahlkampf. Sie hat das Milliardenfüllhorn ausgeschüttet. Sie versucht mit Härte zu punkten, also im Migrationsmasterplan, und ohne Erfolg das bis jetzt. Und Ähnliches beobachte ich auch im Bundestag. Die anderen Fraktionen haben kein erfolgreiches Rezept gegen die AfD, um gegen sie taktisch zu punkten.
Wenn Merkel jetzt auf ihrer Position beharren wird, also Grenzen nicht dicht machen für Migranten, die voraussichtlich keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland haben, wie gefährlich könnte dieses Positionshalten für Merkel werden politisch?
Also potenziell ist es sehr gefährlich, aber die Krise ist noch nicht akut, würde ich sagen. Wenn Seehofer auf seiner Position beharrt und es keinen gesichtswahrenden Kompromiss gibt, dann müsste Merkel ja den unbotmäßigen Innenminister entlassen, dann wäre diese Regierungskoalition am Ende, dann wäre aber auch Merkel politisch am Ende. Und man muss sagen, es gibt auch in der CDU einen gewissen Rückhalt, einen relativ breiten Rückhalt für Seehofers Position, aber akut ist das noch nicht.
Gibt es denn einen Ausweg aus diesem Streit CDU-CSU?
Ja, CDU und CSU wollen noch diese Woche einen Kompromiss finden, noch einmal miteinander sprechen. Und das macht eigentlich auch Sinn für die CSU. Denn die Attraktivität der CSU in Bayern beruht auch darauf, dass die Menschen sagen, wir wählen die CSU in Bayern, aber wir haben gleichzeitig einen Anwalt für uns in Berlin, denn die CSU ist auch in Berlin an der Regierung. Das heißt, eine Regierungskrise nützt objektiv niemanden. Aber was die Sache schwierig macht, die CSU hat sich rhetorisch festgelegt, will sich durchsetzen und sie ist, wie gesagt, im Panikmodus.
Informationen live aus Berlin. Peter Vögeli, vielen Dank. Ja, ganz euphorisch war US-Präsident Trump gestern nach dem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Die Pressekonferenz dauerte für Trumps Verhältnisse beinahe eine Ewigkeit. Und vor den Journalisten lobte Trump gestern auch die schönen Strände Nordkoreas.
They have great beaches. You see that whenever they're exploding their cannons into the ocean, right? And I explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there.
Ja, anstelle von Kanonen, sagte der ehemalige Immobilien-Tycoon, solle man dort doch Hotels und Apartmenthäuser hinstellen. Ganz so abwegig ist dieser Vorschlag nicht. Neben den USA und Südkorea hat auch China Nordkorea wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. Sollte Nordkorea wirklich abrüsten? Doch kann Nordkorea überhaupt eine kapitalistische Marktwirtschaft werden? Und was würde das für das Regime bedeuten? Nordostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi mit Antworten.
Sozialismus ist unsere Zukunft und unser Leben. Für unser glorreiches und mächtiges Land. Das nordkoreanische Musikvideo besingt die Planwirtschaft und zeigt dazu zufriedene Bauern, lachende Arbeiter und klatschende Abgeordnete. Der passende Titel des Schlagers «Sozialismus» ist der einzige Weg. Doch stimmt das wirklich? Schon jetzt gibt es in Nordkorea neben der staatlichen Planwirtschaft auch eine blühende Schattenwirtschaft. Wer das nötige Geld hat, kann sich fast alles kaufen. Nur das ist noch lange keine Marktwirtschaft, sagt der nordkoreanische Wirtschaftsexperte Kim Kwang-jin. Kim arbeitet für Südkoreas Institut für nationale Sicherheit. Für eine richtige Marktwirtschaft, sagt er, müsste Nordkorea noch einiges unternehmen.
Changing the, you know, monetary system,
Sie müssten das Währungssystem ändern, sie müssten einen Finanzmarkt erlauben, ja, sie müssten private Firmen erlauben. Jetzt dürfen die Menschen zwar Geschäfte machen, die Unternehmen, die Gebäude, die Produktionsmittel gehören ihnen aber nicht. In Nordkoreas Nachbarstaaten gibt es dennoch Hoffnung, dass sich Nordkorea dem Kapitalismus weiter öffnen wird. So steigen laut Medienberichten die Landpreise in Südkorea entlang der innerkoreanischen Grenze. Auch in China sollen die Immobilienpreise an der nordkoreanischen Grenze gestiegen sein. Und der südkoreanische Großkonzern Lotte Group will eine Taskforce einrichten, die einen zukünftigen Markteintritt in Nordkorea untersuchen soll. Professor Kim Il-han vom Nordkorea-Forschungsinstitut an der Dongguk-Universität in Seoul sieht eine Reihe an Investitionsmöglichkeiten. Südkorea, China und Russland könnten in die Infrastruktur investieren, in Transportwege, Eisenbahnverbindungen, Straßen und sogar ein Strom- und Gasnetz. Währenddessen könnte Nordkorea spezielle Wirtschaftszonen einrichten. Mit den aktuellen Wirtschaftssanktionen sind solche Investitionen aber nicht möglich. Sobald diese aufgehoben werden, wird etwa China sehr schnell investieren, sagt der chinesische Nordkorea-Experte Steve Chung der Chinese University in Hongkong. Chinesische Investitionen werden die ersten sein, zum Beispiel in Joint-Venture-Unternehmen zwischen China und Nordkorea. Danach könnten auch andere Länder folgen, wie etwa die USA. Es wäre eine wirtschaftliche Öffnung, die wir bereits in China in den 80er Jahren gesehen haben. Und so sei Chinas eigene Reform- und Öffnungspolitik durchaus ein Vorbild für Nordkorea, sagt Chung. Im Positiven wie im Negativen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, freier Internetzugang, das wird es nicht geben. Es wird eher so sein wie in China, ein relativ liberales Wirtschaftsmodell bei gleichzeitig rigoroser Kontrolle der Medien und der Politik. Aber wann wird das in Nordkorea der Fall sein? Nochmals Kim Il-han. Zu diesem Zeitpunkt ist Kim Jong-uns Macht noch nicht stabil genug. Sollte die Marktwirtschaft das System durchschütteln, wäre Kims Regime in Gefahr. Ein wirtschaftlicher Systemwechsel sei erst möglich, nachdem sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel beruhigt habe, sind sich Kim und Chung einig. Die nordkoreanische Regierung wird ein solches Wagnis also erst eingehen, wenn sie sich nicht mehr bedroht fühlt.
Wenn morgen die Fußball-WM in Russland angepfiffen wird, geht es hauptsächlich um spektakuläre Tore und letztlich dann auch um den WM-Pokal. Bevor aber König Fußball die Schlagzeilen dominieren wird, schauen wir uns im Gastgeberland Russland ein wenig um. Wie sieht der Alltag der Menschen aus? Heute geht es um den russischen Servicegedanken, dem Service in Restaurants, Hotels oder Flugzeugen. Unser Mann in Moskau, David Naue, stellt fest, Russland ist freundlicher geworden.
Aeroflot-Flug SU-2392 von Moskau nach Zürich. Der Chef-Steward begrüßt routiniert, aber freundlich die Passagiere. Unsere Prioritäten, sagt er, sind ihre Sicherheit und ihr Komfort. Es folgen die Sicherheitsinstruktionen, dann hebt der Flieger ab. Unterwegs serviert das Personal ein warmes Abendessen und Getränke. Soweit so normal. So läuft es eben bei modernen Fluggesellschaften. Für die Aeroflot ist diese Normalität über den Wolken aber eine kleine Revolution. Noch vor 10 Jahren war ein Flug mit der staatlich kontrollierten Fluggesellschaft ein ganz anderes Erlebnis. Aeroflot-Vizedirektor Vadim Singman erinnert sich in einem offenherzigen Interview mit dem Aeroflot-Bordmagazin.
Als ich 2009 angefangen habe, bei Aeroflot zu arbeiten, haben wir uns gefragt, wieso wollen die Leute nicht mit uns fliegen? Die Antwort war, weil die Flugzeuge veraltet, das Essen scheußlich und das Personal unaufmerksam, ja sogar grob war.
Das Problem mit den alten Flugzeugen war verhältnismäßig einfach zu lösen. Die Airline sortierte ihre alten Tupolev 154 aus Sowjetzeiten aus und kaufte moderne westliche Jets. Wie aber Stewards und Stewardessen dazu bringen, mit den Passagieren pfleglicher umzugehen? Eine Herkulesaufgabe für einen Manager. Vadim Singman wird in dem Interview grundsätzlich.
In der russischen Gesellschaft habe Service eben traditionell einen schlechten Ruf. Wer serviert, ist quasi ein Diener, ist minderwertig, singt man.
Deswegen haben die Aeroflot-Stewardessen früher den Passagieren eben das Gefühl gegeben, die Chefinnen sind wir.
Nicht der Kunde ist König, sondern der Angestellte. Ein Phänomen, das noch vor 10 Jahren in Russland sehr verbreitet war. Mürrische Schaffner im Nachtzug, abgelöschtes Hotelpersonal, Kellner, die sich hinter der Theke verstecken, das war Russland. Sicher auch ein Erbe der Sowjetzeit. Unter den Kommunisten lohnte es sich nicht, seinen Job gut zu machen. Es verdiente sowieso jeder gleich viel. Mit dem Einzug des Kapitalismus hat sich das geändert. In hippen Moskauer Restaurants ist der Service fix, professionell, freundlich. In Kleiderläden kümmert sich schon mal ein ganzer Schwarm von Verkäuferinnen um die Kundschaft. Auch die Aeroflot ist kaum wiederzuerkennen. Manager Singmann.
Man sieht den Beschwerden an, wie sich das Verhalten unseres Personals verändert hat. Vor 10 Jahren beklagten sich die Passagiere über offene Grobheiten der Angestellten. Dann hieß es, die Stewardessen verhielten sich korrekt, aber irgendwie kühl. Sie lächelten nicht. Inzwischen bemängeln manche Kunden, es werde an Bord zwar gelächelt, aber das Lächeln wirke irgendwie aufgesetzt.
Man sieht, nicht nur die Servicekultur in Russland hat sich verändert, auch die Ansprüche der Kundschaft. Aeroflot-Flug SU-2392 ist inzwischen in Zürich gelandet. Er hoffe, der Flug habe gefallen, sagt der Steward. Danke, ja, es war alles in Ordnung.
Landung um 13.01 Uhr. Gleich, sein Budget beträgt 5 Milliarden Dollar. Das ist ganz schön viel Geld. Seine Aufgabe ist aber auch ganz schön groß. Achim Steiner ist der dritthöchste Mann bei der UNO und gleich unser Gast im Tagesgespräch nach Daniel Hubacher.
Außenminister Ignacio Cassis ist bereit, bei den flankierenden Massnahmen zum Schutz vor Lohndumping neue Wege zu suchen und damit eine Forderung der EU zu erfüllen. Das sagte Cassis in einem Interview mit Radio SRF. Damit rückt Cassis von der bisherigen Position des Bundesrates ab. Rechtsvorbeifahren auf der Autobahn ist künftig erlaubt. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat zugestimmt. Rechts überholen soll aber weiterhin verboten bleiben. Das Bündner Parlament untersucht, was für eine Rolle die kantonale Verwaltung bei den Wettbewerbsabsprachen im Bausektor gespielt hat. Dafür soll eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission, eingesetzt werden. Und die Fußballweltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden. Die drei setzen sich am FIFA-Kongress gegen Marokko durch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.